Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschkow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Pascal.
Hallo.
Und das ist heute unser erster Solo-Podcast.
Sehr romantisch.
Ja, ich bin richtig aufgeregt. Richtig toll hier. Wir haben es ja schon letzte Woche in unserem The Black Phone Podcast gesagt, so diese Woche läuft nicht so viel im Kino. Ich habe mal geguckt, also es kommt irgendwie Minions 2, der beste Film aller Zeiten, dieser spanische Film mit Penelope Cruz und hast nicht gesehen.
Ja.
Der gefühlt tausendste Film über Princess Diana, jetzt halt eine Doku, so eine Doku, The Princess. Und wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt, wir reden denn heute mal über einen meiner Lieblingsfilme und ich weiß, Pascal mag ihn auch sehr, sehr gerne, Conan der Barbar. Aber weil wir zufällig beide gleichzeitig am Wochenende einen Film gesehen haben, der letzte Woche im Kino gestartet ist, dachten wir, okay, damit ihr wenigstens noch einen tatsächlich richtigen Kinotipp bekommt, reden wir kurz über Elvis.
Mhm.
Elvis von Baz Luhrmann, wie gesagt, letzte Woche gestartet mit Tom Hanks in der Rolle von Colonel Tom Parker, dem Manager von Elvis, und Austin Butler als Elvis Presley höchstpersönlich. Und es geht so ein bisschen eigentlich um die Beziehung zwischen den beiden, die man ja durchaus auch als toxisch bezeichnen könnte.
Ja.
Und ich fand es sehr, sehr spannend tatsächlich, weil ich bin mit Elvis aufgewachsen. Was daran liegt, dass meine Mama der größte Elvis-Fan ist, den ich nur kenne.
Okay.
Und ich weiß auch schon, ich bin jetzt dem nächsten Wochenende halt wieder zu Hause. Da muss ich mit meiner Mama auch diesen Film gucken gehen.
Oh, das wird bestimmt sehr emotional für deine Mama.
Und ich wollte ihn aber vorher unbedingt hier in Berlin auf Englisch gucken, weil wie auch immer, wenn ich die deutschen Trailer so gesehen habe, so dann kräuselte sich irgendwie was so bei mir. Und da habe ich gedacht, nee, ich gucke ihn halt hier vorher nochmal. Und ich mag ja eigentlich so die Baz Luhrmann-Filme. So, die sind ja immer bombastisch, super schnell geschnitten, verrücktesten Kameraschwenks, so wie man halt das irgendwie immer kennt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war skeptisch, was den Film angeht, weil so allgemein irgendwie so bei diesen ganzen Biopics denke ich mir mal so, ah, okay, und das ist jetzt, okay, wir fangen wieder an bei Elvis, dem kleinen Jungen, und dann gehen wir so Elvis, der Aufstieg, und Elvis, der Fall, und Elvis, der Tod. Spoiler, Elvis stirbt. Oder vielleicht auch nicht, man weiß nicht. Vielleicht lebt er ja irgendwo noch da draußen und hört gerade in diesem Augenblick diesen Leinwandliebe-Podcast.
Das wäre schön.
Ich fand den echt ziemlich cool. Ich habe trotzdem so ein bisschen meine Probleme mit dem Film, aber vielleicht mal kurz an dich geschossen. Wie fandst du den?
Ich fand den auch sehr sehenswert. Also ich fand, der hat im Mittelteil echt ein paar Durchhänger. Da merkt man die Laufzeit auch. Der geht ja auch 160 Minuten.
Naja.
Also das ist schon eine Nummer. Aber die erste Stunde und die letzte Stunde, würde ich sagen, die haben mich schon gut gecatcht. Ich mag auch den Stil von Baz Luhrmann sehr gerne. Dieses Spielen mit Farben und Formen und bunt ohne Ende und schnelle Schnitte und dann auch immer wieder so ein bisschen, es sind ja ganz oft historische Kulissen, die er nutzt in seinen Filmen, aber dann immer wieder aufgebrochen werden durch moderne Lieder oder sowas. Mhm. Und das macht er ja in diesem Fall auch. Und ich fand den Hauptdarsteller Austin Butler hervorragend. Ich fand das
er ist wirklich
absolut
super.
Bahnbrechend.
Ja, also er ist tatsächlich wahnsinnig gut. Ich kannte ihn vorher tatsächlich auch nur als diesen einen Typen da aus Once Upon a Time in Hollywood.
Tex.
Ja, genau, Tex. Der ja auch, ja, also sehr, sehr geil. ich war auch sehr, sehr überzeugt und ich weiß, meine Mutter hat schon Schwierigkeiten. Also so, wie gesagt, wir haben irgendwann mal den Trailer gesehen und so typisch Elvis-Fangirl, so nach dem Motto, das geht so nicht. Aber das Lustige ist, ich habe mit ihr, nachdem ich den Film im Kino gesehen habe, telefoniert. Und da meinte sie so, ja, sowohl Priscilla Presley als auch Lisa Marie Presley, also die Ex-Frau und die Tochter von Elvis, haben den Film wohl gesehen und wohl gerade auch Austin Butler wirklich in höchsten Tönen gelobt. So. Also ich meine, die kannten ihn. So. Also das ist ja, glaube ich, dann schon auch mal irgendwie ein ziemlich großes Lob.
Und man muss auch sagen, der Film macht Elvis ja nicht zur Karikatur oder sowas. Der macht sich auch nicht lustig über diese Figur. Und allein die äußerliche Ähnlichkeit ist ja sowas von frappierend. Die ist ja. Unglaublich.
Ja. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, der Film geht ja wirklich fast 3 Stunden irgendwie so. Ich fand es erstaunlich, dass ich es gar nicht so gemerkt habe. Also ich saß im Kino, der Film spulte halt so an mir vorbei so und ich war voll drin so, aber hab gedacht so, oh, jetzt ist schon vorbei. Oh, fast schade eigentlich so irgendwie so. Ne? Das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig fand, wie schnell dieser Film manche Sprünge macht. So, ne? Weil du fragst dich natürlich manchmal so ein bisschen, okay, was ist jetzt so der Fokus dieses Films? So, ne? Ist es jetzt Elvis? Ist es dieser Colonel Parker? Sind es beide? Weil so manchmal werden halt so Karrieresachen aus Elvis' Leben einfach so komplett übersprungen und dann sind wir halt an so einem anderen Punkt. Aber was ich dabei halt irgendwie immer wieder spannend fand, wie der Film trotzdem immer zu dieser Beziehung zwischen ihm und seinem Manager irgendwie zurückkehrt und einfach auch zeigt, wie sehr der ihn dann doch irgendwo auch ausgenutzt hat und auf seine Art und Weise ja dann trotzdem auch so klein gehalten hat.
Ja,
ne? So,
unfassbar.
Das ist schon krass so, wenn du siehst, was für große Ambitionen Elvis irgendwie hatte und wo der andere dann sagt so, naja, vielleicht dann doch nicht oder so. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Aber gleichzeitig sitzt man dann auch so, okay, wäre es jetzt für Elvis besser gewesen, wenn er diesen Colonel Parker nie kennengelernt hätte oder nicht? Und da finde ich es ganz schön, dass der Film sich da so ein bisschen zurücknimmt und ihn jetzt nicht so komplett als den großen bösen Schurken irgendwie darstellt, sondern dass dann doch, finde ich, recht nuanciert macht.
Ja, der ist dann in der Darstellung von dem Manager und auch von Elvis überraschend ambivalent, würde ich sagen. Weil was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass der Film auch viel ausspart, was Elvis' Geschichte angeht. Allein, dass er halt eine 14-Jährige geheiratet hat.
Ja.
Wird halt einfach gemacht. Es wird ja auch nicht mal das Alter erwähnt.
Genau.
Man sieht ja nur, wie sie sich kennenlernen, als er noch beim Militär war. Und aber ich fand, der war nicht reibungslos und das war ganz angenehm, weil man hat dann noch immer wieder gemerkt, dass die beiden so ein bisschen ihre Schattenseiten haben. Und das hat mir gut gefallen. Aber mich hat der, wie gesagt, im Mittelteil so ein bisschen verloren. Ich kann auch gar nicht genau benennen, woran es lag. Ich weiß nur, dass ich einmal auf die Uhr geguckt habe und das ist dann immer ein schlechtes Zeichen.
Ja, stimmt.
Genau. Und
ja, ich glaube, ich kann es dir sagen, was es ist, weil so dieser erste Teil ist ja fast schon wie so eine Superhelden-Origin-Story. So, da gibt es ja dann auch richtig so, weil es geht so ein bisschen darum, dass Elvis ja offensichtlich auch großer Comic-Fan gewesen ist. Und der erste Teil ist ja, das geht ja ohne Ende und ist aber trotzdem auch irgendwie geil gemacht, so dieser Aufstieg und diese ganze Geschichte rund um, Elvis soll nicht so sein, hier Elvis und Pelvis machen und wie er dann irgendwie quasi unterdrückt wird und das dann irgendwann doch aus ihm rausbricht, so, das ist halt geil auch inszeniert und
ja,
es macht
super.
Halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß und so dieser Mittelteil, wenn wir dann irgendwie kommen, so, okay, Elvis muss jetzt seinen Militärdienst in Deutschland machen und Elvis kommt wieder zurück. Und wie gehen wir jetzt mit Elvis? Da merkt man so ein bisschen so, okay, so passiert gerade nicht so, sondern nicht viel.
Und die Konflikte, die greifen halt nicht so richtig, auch mit seiner Mutter und mit seinem Vater. Ja. Das ist alles so ein bisschen handzahm noch im Gegensatz zum Rest. Aber wie gesagt, die erste Stunde und die letzte Stunde fand ich grandios. Da hat der Film mich richtig gekickt. Ja. In der ersten Stunde halt wirklich so als Seherfahrung. Also dieser erste Auftritt, wenn dann auch immer wieder die Kamera auf Elvis Schritt geht und dann wieder zu den Frauengesichtern hinschwingt. Das ist so grandios. Und die letzte Stunde halt natürlich auch sehr emotional. Also ich kann sagen, ich war, vielleicht kennen es welche von euch, im Delphi Filmpalast. Und da waren, ich würde sagen, ich war mit 30 so mit der Jüngste mit meiner Freundin. Ansonsten waren das alles so Ü50er, die nachmittags in Delphi Filmpalast gehen. Und die letzte halbe Stunde wurde ordentlich geschluchzt in dem Saal. Also da wurde wirklich durchgehend geschluchzt.
Ja, ich hab, glaube ich, den Altersdurchschnitt bei mir da im Odeon in Schöneberg auch ein bisschen nach oben gedrückt, so, weil man doch auch halt eher, ich glaube halt wirklich eher so auch die Leute, die noch so wirklich persönlich auch was mit Elvis verbinden irgendwie so.
Ja,
das
voll.
Das ist halt, glaube ich, auch nochmal enorm wichtig irgendwie so, dass man halt zumindest irgendwie ihn auch so ein bisschen was von ihm kennt.
Ja, was mir auch aufgefallen ist, ich habe jetzt gar nicht so die Beziehung zu Elvis, aber die Lieder, die da gespielt wurden, man kennt die einfach.
Ja, na klar.
Das ist so, also Wahnsinn, also man kennt die wirklich alle.
Ja, und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, wie der Film tatsächlich auch gerade am Anfang und so zeigt, dass natürlich dieses ganze King of Rock'n'Roll trotzdem immer noch auf der, ja, auf der Musik der Afroamerikaner basiert. So, ne? So viele sagen, ja, oh, da hat von denen einfach alles so geklaut oder so. Mhm. Ne? Das ist ja jetzt nicht ganz unfalsch, das so zu sagen, so, aber geklaut ist vielleicht einfach irgendwo das falsche Wort. Mhm. Weil,
variiert einfach.
Genau, ne? Und das ist, dass zumindest das gerade am Anfang auch noch so ein bisschen so Thema wird, er trifft ja dann viel auch hier Blues-Legende B.B. King, der ihm ja dann auch so Ratschläge gibt, so nach dem Motto, ja, du bist ein weißer, berühmter Junge, so als wenn die dich irgendwie in den Knast stecken, da verdienen genügend Leute an dir, das wird nicht passieren. Bei mir wäre das wahrscheinlich schon anders. So, ja, ne? Das fand ich, waren auch nochmal so ein paar schöne Momente, die dieser Film einfach dann auch nochmal mit reingebracht
hat. Das ist auch in der ersten Stunde des Films wirklich auch noch Thema, diese Rassentrennung. Dadurch kriegt Elvis ja auch noch extreme Probleme, wo sein Manager sich für einsetzen muss, dass seine Musik nicht zu schwarz sein darf.
Genau, ja, ja. Und was ich letztens häufig gelesen habe, dass sich wohl gerade in den USA viele über Tom Hanks und seinen sehr, sehr merkwürdigen, was auch immer, Akzent da aufgeregt haben. Wie siehst du das?
Da muss ich auch noch mal zu sagen, auf jeden Fall im Originalton gucken.
Absolut, im,
Filmpalast liefert zum Glück auch Originalton. Auch Austin Butler, diese Elvis-Stimme ist ja...
Ist Hammer.
Das ist grandios. Ja. Das ist so grandios. Ja, ich hatte so ein bisschen Probleme mit Tom Hanks. Denn genau das, was der Film eben nicht bei Elvis macht, dieses so zur Karikatur zu machen, das hat, hat Tom Hanks teilweise durch die Stimme und auch durch dieses Aussehen, durch diese lange Nase und dieses angeklebte Kinn, das hat so ein bisschen...
Sieht so ein bisschen aus wie der... Er hat mich aber ein bisschen an den Pinguin aus Batmans Rückkehr erinnert.
Ja, noch mal so 20 Jahre älter.
Ja, ja. Und was ich zum Anfang auch so ein bisschen komisch fand, dieser Film fängt ja quasi damit an, dass dieser Colonel irgendwie einen Schlaganfall hat und dann irgendwie ins Krankenhaus gebracht werden muss und dann, und da fand ich es irgendwie so ein bisschen komisch, dass er so zwischendurch den Blick direkt auf die Kamera richtet. Und er sagt ja, er redet ja auch häufig immer mit uns. So
er uns ist ja auch quasi der Erzähler des Films.
Ja, genau. Ne? Und das weiß ich nicht. Da habe ich auch so ein bisschen manchmal so meine Probleme gehabt. Ansonsten, ich fand Tom Hanks auch cool. So. Er ist halt wirklich so ein bisschen so eine Karikatur von so einem, wie man sich irgendwie so einen reichen, kauzigen Producer irgendwie vorstellt. Aber ich finde, er hat es auch gut gemacht.
Ich fand den auch gut. Also ich fand es jetzt nicht so nervig wie, keine Ahnung, Eddie Redmayne in Die Entdeckung der Unendlichkeit zum Beispiel. Das ist für mich so eine Hass-Performance einfach. Ich fand auch Rami Malek in Bohemian Rhapsody fand ich auch furchtbar.
Und echt? Okay.
Ja, das war so richtig, das war eine richtige Karnevals-Performance. Aber Austin Butler fand ich
total
cool, brillant. Ja. Also wirklich, weil der auch sowas total Nuanciertes hat und Zurückgenommenes. Und wenn er dann ausrasten muss, dann rastet er aber komplett aus.
Ich wollte gerade sagen, also auch so die Tanzeinlagen und
unfassbar
sowas,
das gut.
Hat echt gut funktioniert irgendwie.
Unfassbar
also das
gut.
Das war echt sehr, sehr
kann spannend. Der Film eigentlich noch für nächstes Jahr bei den Oscars?
Weiß ich halt gar nicht. Ne? Oha, da hat jemand seinen Flugmodus gar nicht eingestellt.
Oh. Sorry.
Nein, also, weiß ich gar nicht. Ich bin da immer nicht so ganz im Bilde, ab welchem Zeitpunkt die Filme dann noch irgendwie rein müssen.
Ist der denn jetzt auch schon in Amerika gestartet?
Ich glaube ja. Ich
glaube, dann fällt er nicht
mehr
rein.
Könnte schwierig werden. Ne?
Weil Austin Butler muss eine Nominierung haben eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, absolut. So. Also, wie gesagt, ich kannte ihn halt wirklich nur aus dieser kleinen Performance von Once Upon a Time in Hollywood. Ich weiß, ich hatte auch irgendwie kurz mal geguckt, ein bisschen was hatte er schon noch irgendwie, aber jetzt auch noch nicht so Großes. Und ich finde es ja auch spannend, weil ursprünglich, ich hatte irgendwo jetzt auch mal gelesen, dass Harry Styles ja ursprünglich auch für die Rolle angedacht war, bis Lerman gesagt hat, sorry, der ist mir zu berühmt für diese Rolle. Da gehen zu viele Leute halt rein, um Harry Styles zu sehen und nicht um Elvis, was ich eine gute Entscheidung finde. Und ich meine, es ist auch eine krasse Entscheidung. Weil ich meine, wenn du da jetzt gesagt hättest, Elvis Presley wird gespielt von Harry Styles, das Ding wäre ja durch die Decke gegangen, allein nur wegen den ganzen Harry Styles-Fans, die da halt dir das Ding da ein... Ich meine, sorry, kleiner Spoiler für Eternals, die Post-Credit-Scene, falls irgendjemand das noch nicht mitgekriegt hat. Aber allein, ich weiß ja von zwei Damen hier bei uns im Büro, die große, große Harry Styles-Fans sind, die ja eigentlich nur, als ich aus der Eternals-BV gekommen sind, oh, stimmt das mit den Gerüchten darum, dass Harry Styles, ja, oh ja, na, also dann müssen wir den gucken. Ich so, ja, aber es ist nur eine Post. Ist egal. Also, fand ich irgendwie ein bisschen süß. Und ich glaube, das, wer weiß, was das mit diesem Elvis-Film dann am Ende auch angerichtet hätte.
Ja, ne? Ja, das ist eigentlich eine ganz sympathische Entscheidung, weil es dann eben auch eine künstlerische Entscheidung ist und keine marktwirtschaftliche Entscheidung. Genau, irgendwie. Genau. Und das war richtig. Also ich will nicht sagen, dass Harry Styles das nicht auch gerockt hätte, aber Austin Butler ist King.
Ja, ja. Und das, ja, auch vom musikalischen her hat mir der Film echt gut gefallen, auch wie so die Elvis-Songs gemixt werden. Denn natürlich auch wieder, was man halt bei Baz Luhrmann kennt, so, ne, so altes Zeug wird dann mit coolen Hip-Hop-Beats noch versehen und so ein paar Rap-Einlagen und keine Ahnung. Aber ich finde, es passt bei ihm. Ich kenne einige, die da immer so, nee, das ist nicht so. Auch hier bei Great Gatsby oder so war ja der Soundtrack noch viel krasser so ausgelegt. Und aber ich weiß nicht, ich finde, es hat was. Ich
mag das und, zwar gerne. Und diese Hip-Hop-Einspieler, die haben natürlich auch einen Grund. Also es passt ja auch zu der Zeit und zu dem Viertel, wo Elvis sich immer herumgetrieben hat.
Genau.
Nee, ist wirklich ein sehr guter Film. Kein Meisterwerk. Dafür fehlt es ein bisschen, aber
was würdest du so geben, filmstartswertungstechnisch?
3,5 von 5 Sternen geben.
Ja, ich glaube, ich schwank so ein bisschen zwischen 3,5 und 4, muss ich tatsächlich sagen. Weil ich trotzdem, wie erwarten, echt sehr, sehr viel Spaß einfach mit diesem Film hatte. Und
vielleicht mal die Zweitsichtung abwarten.
Ja, gut. Ja, da habe ich noch so ein bisschen Angst, die ganze Zeit so fluchend meine Mutter, ja, aber das stimmt doch nicht. Das ist so nicht richtig. So, das weiß ich jetzt schon, weil die hat, wie gesagt, alles gelesen, alle Filme geguckt, alles, keine Ahnung was. So. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis werden, mit ihr diesen Film dann zu sehen.
Ja.
Ja, gut. Das war jetzt unser kurzer Ausflug zu Elvis und wir müssen noch einen Ausflug machen. Wir müssen noch einen Ausflug machen, weil bevor wir über Conan sprechen, Pascal ist ja jetzt mein neuer King, was Filmempfehlungen angeht. Und gibt mir reichlich Filme. Bei einem sind wir so ein bisschen aneinander geraten, weil Hunter x Hunter war leider nicht so mein Fall. Pascal mag den ganz gerne. Und letztens hat er mir ja The Card Counter mitgegeben von Paul Schrader, seines Zeichens der wahrscheinlich das, wofür er am meisten bekannt ist, Drehbuchautor von Taxi Driver, von Martin Scorsese.
Und Wie ein wilder Stier.
Genau. Und also, wie gesagt, die Kollaboration zwischen den beiden sind ja fast genauso wie Martin Scorsese und Robert De Niro. Und The Card Counter ist jetzt, ich weiß, wann ist denn der rausgekommen?
Im Kino? Oder
weiß nicht, allgemein einfach.
Also im Kino ist er, glaube ich, im März gestartet.
Ach so, okay.
Genau, und dann ist er vor einem Monat, also im Mai, auf Blu-ray rausgekommen. Und seit, ist vielleicht ganz interessant für die Hörer und Hörerinnen, seit letztem Wochenende auch bei Amazon Prime für 99 Cent zu leihen.
Ah, okay. Da siehst du. Spätestens da hätte ich mir dann wahrscheinlich auch geholt, weil viel von gehört. Ja, wir haben Oscar Isaac mal wieder in einer großartigen Performance als William Tell, was ich auch schon lustig fand, allein dass dieser Name William Tell, Wilhelm Tell. Und er saß irgendwie 8,5 Jahre oder so in so einem Militärgefängnis und hat sich dort quasi Kartenzählen beigebracht.
Genau.
Was ja tatsächlich erlaubt ist. Also es ist ja gestattet im Casino irgendwie, es darf halt nur nicht auffällig werden.
Darf nicht zu viel gewinnen.
Und William Tell macht es halt auch genau so, er geht halt durch die Casinos, spielt da Blackjack und gewinnt halt kleine Summen, bis er merkt, okay, jetzt kommt da hinten schon der Manager, okay, gut, dann sage ich jetzt mal, ich bin raus. So. Und trifft dann auf die von Tiffany Haddish gespielte Lalinda, die so ein Pool an Spielern hat, die für sie halt irgendwie bei Turnieren mitmachen. Und sie will unbedingt, dass er für sie halt bei so einem Pokerturnier mitmacht. Wo übrigens immer, ich fand den großartig, dieser komische, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendein Spieler, Ukrainer, glaube ich, der da mit seinen ganzen Leuten immer so in so einem, die und dann immer USA, USA, USA. Und am Ende kommt halt raus, der ist gar nicht aus den USA, aber finde das halt total toll. Und soll da halt antreten, trifft dann aber irgendwann auch noch auf Kirk mit C, gespielt von Ty Sheridan. Und der macht ihn auf jemandem aufmerksam, nämlich auf einen gewissen Major Gordo, Colonel, ich weiß gar nicht mehr, welcher Titel, aber gespielt von Willem Dafoe. Und dann baut sich so ein bisschen die große Story dann auf. So, dann erfährt man, dass halt William Tell früher als Folterknecht in Abu Ghraib gearbeitet hat und dieser Gordo hat ihm quasi all das auch irgendwie beigebracht und als es dann alles aufgeschlüsselt wurde, dann ist dieser Gordo natürlich fein rausgekommen und Leute wie William Tell sind in Knast gegangen.
Ja.
Und Kirks Vater ja halt auch und deswegen will er und hat sich ja dann auch noch umgebracht und deswegen will er jetzt halt diese Rache dran nehmen und ja, das ist so grob der Film, der einen ja schon echt umhaut, so, ne? Also ich bin jetzt immer nicht so der größte Fan von Filmen, wo es irgendwie ums Kartenspielen geht. Ich weiß ja auch nicht wieso so, aber ich fand es hier trotzdem einfach allein so wie Oscar Isaac durch diese Casinos schreitet. So, dieser Film ist ja auch teilweise sehr andächtig, wirklich sehr, sehr ruhig. Also ich finde, man muss schon auch ein bisschen Geduld einfach mitbringen, um sich da dann halt auch so in dieser Welt zu verlieren. Aber wenn er dann anfängt, einem zu erzählen, so, ah, die Karte hat den Wert und dann muss man das so gegenrechnen. Ich dachte so, ja, komm, ich bin jetzt nicht dabei, hier um Notizen zu machen oder sowas. Ne?
Wobei das ja auch nur eine Szene dann ist, direkt am Anfang. Ne? Ja. Und das Kartenspielen oder das Kartenzählen an und für sich ja noch eine höhere Bedeutung hat. Aber ja, allgemein bei dem Paul Schrader-Film muss man auf jeden Fall ein bisschen Geduld mitbringen, weil die sich halt sehr, sehr langsam entfalten und die meistens auch immer Hauptdarsteller haben, die ein sehr stoisches Spiel haben. Das heißt, Emotionen sind nicht sonderlich viel im Gesicht abzulesen und es sind immer sehr gefasste Menschen, auch Ethan Hawke in First Reformed.
Oh, ja. Da muss ich tatsächlich sagen, First Reformed geht es ja um einen Priester und eine junge Frau, die mitkriegt, was ihr Mann, auch glaube ich Soldat, halt irgendwie für Schwierigkeiten hat. Der hat mich noch so ein bisschen mehr gepackt tatsächlich so. Also das Interessante ist, wenn ich sie beide Filme bewerten müsste, ich würde ihnen glaube ich so in etwa die gleiche Note geben, aber rein so vom Emotionalen her hat mich First Reformed so ein bisschen mehr gepackt, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Paul Schrader sich nicht, und da kannst du mich vielleicht korrigieren, weil ich glaube, du hast ein paar mehr Filme auch so von ihm gesehen. Ich habe bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl, du kannst es letztendlich immer so ein bisschen auf dieses Taxi-Driver-Konzept runterbrechen. Ja. So, ne? Wir haben immer diese männliche Hauptfigur, die innerlich schon irgendwie auch sehr kaputt ist, sehr gebrochen ist, die dann irgendwie mit dem Umfeld so agieren, reagieren muss und das halt mal mehr und mal weniger gut hinbekommt.
Ja.
Und am Ende gipfelt es immer in was sehr, sehr krassem.
Ja, es sind eben meistens immer sehr schuldbeladene Charaktere, die sich an andere Menschen hängen oder gehangen werden, um dadurch so eine Möglichkeit für eine eigene Erlösung zu bekommen. Und das kann man ja im Prinzip sowohl auf First Reformed als auch Card Counter, als auch Taxi Driver und unzählige weitere Paul Schrader Filme beziehen. Mhm. Und ich finde, der ist der absolute Meister darin, traurige Männlichkeit zu zeigen, ohne das irgendwie so ins Lächerliche zu ziehen.
Ja. Nee, also den kann ich euch auch wirklich wärmstens empfehlen. Wie gesagt, müsst ein bisschen Geduld mitbringen einfach, weil es ist jetzt nicht der übliche Film, den man vielleicht irgendwie so erwartet oder so.
Bei dem entspannten Filmabend kann man den nicht so gut einnehmen. Aber ich klinge gerade gar nicht so euphorisch, wollte ich nochmal sagen. Für mich ist das der Film des Jahres bisher. Also für mich ist das das absolute Oberbrett.
Okay,
der hat mich komplett umgehauen. Also klingt jetzt wie eine Phrase, aber das war ein Wechselbad der Gefühle.
Mhm.
Ich weiß, dass dieser Film mich angeekelt hat. Ich weiß, dass dieser Film mich am Ende zutiefst berührt hat.
Mhm.
Und ich weiß, dass dieser Film mich einfach so auch irgendwie so hypnotisiert hat. Wenn zum Beispiel diese Szene, wenn Oscar Isaac und Tiffany Haddish durch diesen Lichtergarten gehen.
Hm. Oh, ja, das haut so. Ja, schöne Bilder auch.
Ja, Wahnsinn, drin, so. Also wahnsinnig gut. Wahnsinnig. Ja, ja. Und Willem Dafoe ist
ja, kleine Wahnsinn. Rolle, aber
Willem Dafoe halt. Erinnerungswürdig.
Ne? Ja, absolut. Ich glaube, ich mache mal den Ventilator an.
Bitte, ist, bitte.
Ich trete ganz kurz weg vom Mikrofon.
Wird ein bisschen stickig hier.
Dann, ich lasse es auch einfach drin, weil das gehört jetzt mal mit dazu. Wir machen hier Guerilla-Podcasting somit.
Ja, ich drehe mich mal so ein bisschen weg, dass er mir nicht immer so aufs Ding bläst. Also aufs Mikrofon.
Hat er nicht gesagt, ja. Okay, mit diesem männlichen Kommentar kommen wir zum eigentlichen Film des Tages, worüber wir ja jetzt schon die ganze Zeit sprechen wollten. Nämlich Conan der Barbar.
Oh.
Und ich liebe diesen Film. Dieser Film ist tatsächlich für mich der erste Film, den ich gesehen habe, wo Leute Sex hatten.
Oh.
Das war so kann ich mich noch heute dran erinnern. Mhm. Ich glaube, ich habe den damals halt irgendwie meinem Papa im Fernsehen geguckt oder so. So. Mein Papa hat sich da halt nie irgendwie was bei also so, okay, ja, das sieht interessant aus, das gucken wir jetzt halt so, ne? Und das war so für mich so der erste Film, wo ich gesehen habe, Mensch.
Also, das war Sebastian was, sexuelles Erwachen.
Ja, genau so. Also, was der Anni da macht, meine Güte, ist das aufregend. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, diese komische Szene da mit dieser Hexe, nachdem ja. Die ja, also gut, man führt ihm ja dann auch schon später früher schon ja, Frauen zu.
So, im Käfig.
Weil er da ja schön als Zuchthengst gehalten wird. Großartig. Also, wir fangen mal ganz von vorne an. Also, Conan der Barbar hat sich irgendwann mal ein gewisser Schriftsteller namens Robert E. Howard ausgedacht, der ja auch so ein bisschen als der Vater von diesen, wie heißt das, Sword and Sorcerer-Genre genau. irgendwie gilt, wo es halt immer darum, und gerade auch die ganzen Cover von diesen von diesen Büchern, die sind ja auch so bekannt, weil das halt immer so diese martialischsten Männermuskelberge ohne Ende und die arme Dämsel am besten noch in Ketten irgendwo daneben und irgendein gruseliges Monster. So. Das ist halt so, ne, Sword and Sorcerer. So. Und da hat man sich halt irgendwann mal gedacht, okay, das müssen wir halt verfilmen. Und wer passt da gerade richtig gut rein? Ein gewisser Arnold Schwarzenegger. Ja. Und man kann diesen Film jetzt natürlich irgendwo verlachen, aber ich finde immer wieder, man muss sich auch mal gerecht vor Augen führen. Oliver Stone hat am Drehbuch mitgearbeitet. John Milius, der das Drehbuch zu Apocalypse Now geschrieben hat, führt hier Regie, hat ebenfalls an diesem Drehbuch mitgearbeitet. Und was ich bei diesem Film immer so wahnsinnig mag, ist einfach mit wie viel Liebe zum Detail hier wirklich einfach eine neue Welt für die Zuschauer aufgebaut wird. Ne?
Ja, definitiv. Ich bin auch immer wieder begeistert, dass dieser Film sich auch wirklich so viel Zeit lässt, einfach um diese Geschichte zu erzählen. Also früher, bevor ich Conan das erste Mal gesehen habe, dachte ich immer, das ist so ein richtiges Metzelbrett, wo die irgendwelche Rätsel gelöst werden die ganze Zeit und Arnold haut da irgendwelche Drachen kaputt und was man halt denkt. Ja. Und dann, als ich den, ich habe ihn jetzt, glaube ich, so 3-4 Mal in meinem Leben bisher gesehen, bin ich immer wieder durchaus überrascht, dass der ja auch relativ entschleunigt ist. Oh, Sebastian muss kurz zum Ventilator. Ja, gut. Genau, und ich bin relativ angetan auch davon, dass dieser Film sich wirklich Zeit nimmt und auch diese Welt erklärt. Also er formuliert sie nicht aus, aber man merkt so, da sind so eigene Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Und Conan wird ja auch zwischendurch Gladiator und irgendwann darf er dann...
Okay, können wir bitte, wir müssen, ich liebe allein schon diese Eröffnungssequenz. Also das Ganze fängt ja an, wir haben einen jungen Conan und das Dorf seines Volkes, seiner Familie wird irgendwie überfallen von Tulsa Doom, der irgendwie auf der Suche nach Stahl ist, keine Ahnung was so. Und das fängt ja dann erstmal auch an mit so einer großartigen Szene, wo das Königsschwert da irgendwie geschmiedet wird und ich liebe diese ganze Sequenz halt, wie der kleine Conan Mutter und Vater verliert, diesen Hass auf diesen Tulsa Doom bekommt und dann halt in diese Sklaverei geschickt wird und großartigste Transition Scene ever. Kleine Conan wird an so eine so ein Drehrad, so eine Mühle gekettet und muss jetzt hier halt Fronarbeit leisten und irgendwann dreht er halt stundenlang, damit sich die Mühle dreht und irgendwann hast du so diesen Cut und dann siehst du, die Beine sind auf einmal dicker geworden und dann siehst du Arnie, wie er sein Haupt nach oben hebt und ist ja, großartig. Super. Und dann kommt er ja frei in Anführungszeichen und wird halt zum Gladiator gemacht, wo er das erste Mal dann irgendwie gegen Menschen kämpfen muss und die halt tötet und halt zum großen King schlechthin wird irgendwie so gefeiert von allen und hier gibt es halt meine Lieblingsszene schlechthin, wenn er da mit diesen mongolischen Kriegern da auch in diesem Zelt sitzt und sie darüber reden, was ist dann das Beste im Leben, was es geben kann und ich kann euch wirklich nur empfehlen, also selbst wenn ihr jetzt nicht so die OV-Menschen seid, diesen Film müsst ihr im OV gucken. Das Krasse finde ich ja bei diesem Film, es wird ja gar nicht so viel gesprochen. Ja. Also es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Szenen, da reden wir auch gleich noch drüber, die einfach komplett ohne Dialog oder Monolog oder irgendwas. Da
spricht die Musik.
Genau, da spricht die Musik und da spricht halt die Handlung. Aber für diese eine Stelle, wenn Arnie denn da im Schneider sitzt, what is Conan, what is messy life? To crush your enemy. Hear the lamentation. Nee, fuck, jetzt habe ich es falsch. Nee, to crush your enemy. Fuck, wie war denn das jetzt? Jetzt hatte ich es die ganze Zeit geübt und jetzt, to crush your enemy. To crush your enemy, see them driven before you and hear the lamentation of the women.
Ja.
das halt in diesem großen, wenn Eve jetzt hier wäre, der leider immer noch krank ist, gute Besserung an dieser Stelle, der hätte das in seinem besten Arnie-Akzent hier dann auch gut rüberbringen können. Großartig, auch dass er denn tatsächlich unterrichtet wird von Schwertmeistern und dass er dann halt wie so ein Zuchthengst behandelt wird und so, kriegt dann halt die Frauen da in seinen Käfig geworfen, damit er sie dann
und alle stehen an dem Käfig und gucken. Und da wird dann auch noch gesagt, er wurde auch in Dichtkunst und in Philosophie.
Ja, warum auch nicht, weil ein Gladiator muss sowas halt dann so, auch...
Vollkommen egal für den Film, also, dass man es weiß.
Genau, aber es soll halt so ein bisschen, weil es soll ja so ein bisschen darauf hindeuten, so, dass er ja eigentlich so eine Art Vorbestimmung hat, irgendwann mal König zu werden und dass man hier quasi schon sagt, so, okay, weil er halt Philosophie und Dichtkunst und so, ist er halt nicht nur ein dummer Barbar, sondern halt auch tatsächlich groß gebildet und hast ihn nicht gesehen. Ne? Also
das merkt man.
Der Mann, der uns anführen kann. So. Und ja, und dann wird er irgendwann freigelassen. So, kommt halt auch irgendwie so ein bisschen so aus dem Nichts und nach dem Motto so, okay, gut, cool,
ich
hau jetzt halt ab. Dann läuft er weg, findet irgendwo so eine alte Gruft, wo er ein Schwert aus Atlantis findet, was halt nie erwähnt wird so richtig, aber wenn man sich irgendwelche Synapsen durchliest, dann hat das halt mit Atlantis
zu tun. Also am Anfang gibt es ja diese kurze Einführung von dem, der sagt, das ist die Zeit, als Atlantis im Meer unterging.
Ja. Und daraufhin beginnt dann ja Conans Suche nach Tulsa Doom, diesem Kult mit den zwei Schlangen und der Sonne in der Mitte, und dabei trifft er dann auf unterschiedliche Freunde und Bekannte, die ihm dann noch helfen. Wir haben dann, ich muss mal gucken, Subotai, Jerry Lopez und Valeria Sandal-Bergmann, die Kriegerin, die ihn dann da unterstützt, und der Dieb, der mit ihm kämpft, und so ziehen sie dann gegen Tulsa Doom, der übrigens, schade, dass wir das überhaupt noch nicht erwähnt haben, von niemand Geringerem gespielt wird als James Earl Jones, die Originalstimme von Vader.
Und Mufasa,
genau. Und das ist quasi, und damit fängt dann der Film tatsächlich erst an.
Ja, die klassische Heldenreise.
Genau, also quasi, so. Und, aber das ist ja auch so. Ich meine, diese Robert E. Howard-Geschichten, ich glaube, das ist ja auch so 30er, 40er Jahre irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht. So, das sind ja auch eigentlich mehr so diese ganzen Pulp-Romane gewesen. So, ne? Das hat keiner jetzt so wirklich als große Kunst ernst genommen oder so. Und erst jetzt wird es ja alles irgendwie so ein bisschen, weil auch sein Solomon Kane wurde ja auch mal verfilmt. Und über Kall sprechen wir auch gleich noch, weil da wurde ja sich auch ein bisschen dran bedient. Das ist ja alles so dieses, da gehört ja dann auch so ein bisschen, das ist aber hier ein anderer Autor hier, dieses John Carter from Mars und sowas alles, das gehört auch alles so in diese Zeit mit rein. So, ja, ne? Diese großen Fantasy-Eskapismus-Geschichten, so dem starken Helden, der mit Schwert und Waffe irgendwie alles retten kann. Und ja, wie gesagt, also ich finde den großartig. Wir treffen ja noch hier auf Max
von Südo
als hier König Osric, der halt seine Tochter von diesem Tulsa Doom zurückhaben möchte, und das bringt ja Conan dann nochmal mehr in die Richtung, wo er gehen soll.
Ja. Wobei das so eine lustige Szene ist, weil die sind ja ohnehin schon auf der Suche nach dem Typen. Und jetzt werden sie auch noch dafür belohnt, dass sie ohnehin diesen Weg nochmal machen. Aber es ist, ich habe da gar kein Problem. Und ich finde, bei Max von Südow ist es ohnehin sehr lustig. Ist ja eigentlich so ein Ingmar Bergmann-Darsteller. Also wirklich sehr verkopftes Arthouse-Kino. Aber wenn der nach Amerika gegangen ist, dann hat er halt sowas wie Flash Gordon gemacht. Und Kronen der Barbar ist so wahrscheinlich auch eine nette Entspannung, mal eine nette Abwechslung. Ich denke mal, dass die Drehs mit Ingmar Bergmann auch immer sehr anstrengend gewesen sind. Und dann ist er halt mal bei Conan der Barbar für 5 Minuten dabei.
Ich wollte gerade sagen, heimst da trotzdem ein bisschen Gehaltscheck ein. Und das
der hat ja auch immerhin 16 Millionen gekostet.
Mhm. Ja, und, ich finde, dieser Film sieht halt auch wirklich einfach toll aus.
Ja.
Also da wird auch so dieser Fantasy-Aspekt irgendwo noch sehr, sehr gut. Ich liebe diese Szene, das ist ja eine so der ersten großen Szenen, wo es ja dann auch so um diesen ganzen Schlangenkult von Tulsa Doom geht, wenn sie da in diese Stadt kommen und da gibt es diesen riesengroßen Turm, der den Schlangen gewidmet ist und die klettern ja dann hoch und klettern da dann den Schacht runter, wo ich mir auch frage, wer konzipiert denn so einen Turm so, der von außen nur wie so ein Brunnen eigentlich, der nach oben gebaut wurde statt nach unten. Und da gibt es ja dann diese Orgien-Sequenz in drin, so mit dieser riesengroßen Schlange da auch. Ja. Das ist so geil. Und da merkst du halt auch wieder so, wir sind halt, wann sind wir? 1982.
82.
So. Ne, da ist jetzt noch nicht so viel irgendwie mit CGI oder so. Das heißt so, wenn da so eine große mystische Schlange irgendwie auftaucht, dann ist es tatsächlich irgendwie Animatronik und hast du nicht
aber
gesehen.
Aber das sieht super aus, immer noch.
Mega geil aus, ja.
Also
ja.
Auch das Blut, also ich habe ja, wenn man sich manchmal so ältere Filme anguckt und sich dann das Blut anschaut, dann denkt man sich, das ist jetzt schon irgendwie Himbeersaft, oder? Aber da ist echt gut, also weil Conan haut die Schlange ja schön zusammen und das sieht auch richtig saftig aus. Also muss man ohnehin sagen, also Conan ist ein sehr roher Film.
Ja.
Was ich sehr schön finde, und es ist auch ein sehr, sehr harter Film vom Feeling her. Also diese Atmosphäre dieser Zeit, das bringt dir sehr, sehr gut rüber. Es ist so ein Film, der sich irgendwie, diese Zeit ist schon ein bisschen unangenehm. Also die Zeit, in der, wie heißt das im Film, in dem die Toten in den Boden gestampft wurden, die Asche zu Blut wurde. Ja,
aber es ist, passt halt auch einfach zu so einem Typen wie diesem Conan.
Ja.
So, ne? Den nicht lange groß rumschnacken, sondern halt einfach. Ich nehme jetzt mein Schwert und hack einfach mal drauf rum und was danach passiert.
Wobei Conan rumreden könnte, wie wir wissen, denn er ist ja Dichter ist und Denker.
Großer Philosoph. Das hätte ich zu gerne gesehen, wie Arnold Schwarzenegger denn dann noch irgendwelche hochphilosophischen Monologe geführt hätte über Leben und Tod und das Sterben an
Sinn
sich.
Sinn des Kriegerseins.
So, ja.
Stattdessen haut er ein Kamel aufs Maul.
Auch großartig. Das Kamel fällt dann noch um. So. Also, dieser Film wurde auch schon echt gut auf so einen Arnold Schwarzenegger geschnitten. So, ne? Auch tatsächlich, klingt jetzt böser, als es gemeint ist, aber auch tatsächlich in der Tatsache, dass er halt nicht so viel redet.
Ja, weil, voll.
Das ist ja auch noch so Arnold Schwarzenegger in seiner Frühzeit.
Ja.
Und da war der Akt. Also, wenn ich das richtig irgendwie mal gelesen hatte oder so, die haben ja da wirklich lange, lange mit ihm trainiert und geübt, richtig zu sprechen.
Ja, ja.
Und diese ganzen. Und deswegen selbst dieses Crush your enemy, see them driven before you and hear the lamentation of the women. So, selbst das. Wenn du es im Original hörst, merkst du noch diesen richtig dicken Ösi-Akzent. So.
Ja.
Aber das ist das, was ich an diesen ganzen Arnie-Filmen so liebe. Dass er das auch nie so wirklich sich hat irgendwie wegtrainiert oder so. Also,
ne? Ist auch Teil seiner Star-Persona.
Ja, na klar,
ne? Also das
ja
ist entscheidend.
Auch. Und das Lustige ist, ich habe ihn ja einmal kennenlernen dürfen.
Oh.
Ich habe ja einmal ein Interview mit Arnold Schwarzenegger gemacht.
Zu welchem Film, weißt du das noch?
Zu Terminator Genisys.
Ja.
Und da waren alle, wir mussten uns alle auch mit ihm auf Englisch unterhalten.
Oh.
Also ich glaube, hatte einen einzigen österreichischen Kollegen, mit dem er tatsächlich dann auf Deutsch, wo er es zugelassen hat, wahrscheinlich einfach wegen der Heimatverbundenheit, hast du nicht gesehen. Alle anderen deutschen Medienanstalten, die da irgendwie so vertreten waren, um Interviews zu führen, wir mussten alle mit ihm auf Englisch sprechen.
Okay.
Aber es ist auch trotzdem ein sausympathischer Typ einfach so. Und, hat echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, ihn hier zu sehen, das ist halt genauso sein für dieser Film. Ich meine, er hat ja auch nur irgendwie gefühlt seine Lendenschurz da an und darf halt die ganze Zeit irgendwie seine Muskeln präsentieren. So das, was er halt irgendwie sein Leben lang gemacht hat. Und dieser Film ist halt so. Also perfekt, da kannst du für einen Arnold Schwarzenegger eigentlich, finde ich, keinen Film schreiben. So. Es verlangt nicht zu viel von ihm.
Nee.
Aber so allein so dieses ganze Drumherum baut ihn für mich trotzdem als einen grandiosen Helden auf, wo ich einfach mir immer wieder gerne mal diesen Film angucke.
Ja, ja, was Arnold seinen Kollegen, Action-Kollegen immer voraus hatte, war halt ein unfassbares Charisma. Mhm. Also und auch eine unfassbare Präsenz. Und auch wenn vieles manchmal durchaus amüsant wirkt, es gibt ja auch diese Szene, wenn er gekreuzigt wird und auf einmal diesen Lachanfall kriegt. Mhm. wie er da lacht. Ja, aber ich finde, Arnold ist der Actionstar schlägt hin. Also es gibt keinen, der eben in Charisma auch nur das irgendwie das Wasser reichen kann. Stallone, ja, aber auch der ist nicht auf einer Ebene mit Arnold.
Nee, muss ich auch sagen. Also das ist ja immer so die Debatte, ne? Bist du eher Stallone oder eher Schwarzenegger? Aber da ist für mich immer Schwarzenegger. Also nicht, dass Stallone nicht auch großartige Filme gemacht hat,
die einfach genau, super, aber vergleich mal die beiden Filmografien. Wie viele Meisterwerke hat Stallone und wie viele Meisterwerke hat Arnold?
Ja. Und ja, deswegen, also Conan der Barbar für Arnold Schwarzenegger, glaube ich, genau die richtige Entscheidung.
Ja.
Und wie gesagt, als Fantasy-Film einfach ist es, genau sowas stelle ich mir einfach auch mal vor von so einem Fantasy-Film. So, ich brauche jetzt nicht 1000 Drachen und verzauberte Schlösser. Das ist ja dann so ein bisschen das Problem, was für mich der zweite Conan-Film hat.
Ja.
Der dann halt zu sehr versucht, wirklich dieses so auf Fantasy zu machen. Dann gibt es da richtige Monster. Ich meine, das Monster am Ende sieht auch irgendwie cool aus und so, aber so und dann ja, das verzauberte Kristallschloss und irgendwie so ein Käse so. Und Conan der Barbar ist halt so wie du schon sagtest, so sehr, der ist dreckig, aber du hast so das Gefühl so, ja, scheiße, das könnte genauso trotzdem irgendwie vor 1000 Jahren passiert sein oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, ja, ja. Also der zweite Teil, der macht auch irgendwie Spaß als Trash-Abenteuer.
Ja,
als
Trash, ja.
Aber der stellt halt diesen fantastischen, das fantastische Element halt viel stärker im Vordergrund. Und bei Conan das Schöne, wie du schon gesagt hast, ist halt, dass das fantastische Element Teil dieser Welt ist und nicht diese Welt dominiert. Mhm. Also es kommt zwar ab und zu auch mal zu irgendwelchen magischen oder Zaubereien, aber wirklich ist, wie du schon sagst, das könnte halt irgendwie vor, was weiß ich, wie vielen Jahren so gewesen sein. Und es kann ja auch sein, dass es halt dieser Mythos ist, dass es diesen Schlangenkult halt gab. Und
ja gut, sowas hat man ja immer irgendwie.
So, ja, genau. Das ist ja auch irgendwie so eine fast schon so eine Abrechnung mit irgendwelchen fanatischen religiösen Sekten der Film. Also ja.
Stimmt. Ich meine, wenn sie sich da alle versammeln und so.
Ja, das ist eine Sekte.
Das ist genau, das ist wie so eine Sekte. Und das ist auch so ein Punkt, den ich sehr, sehr schön finde, wie selten man quasi eigentlich James Earl Jones als diesen Tulsa Doom sieht, aber er trotzdem gefühlt immer präsent ist, so weil halt überall so seine Gefolgschaft ist und da gibt es ja natürlich auch wieder so diese klassischen Momente in der Heldenreise, Tulsa Doom trifft auf Conan und macht Conan fast fertig, so, oh nein, oh unser Held, oh, und er kann gegen diesen Typen nicht angehen und dann gibt es natürlich wieder dieses, wir peppeln uns auf und dann kommt nochmal dieser Kampf und dann wird ihm der Kampf abgeschlagen.
Aber wie?
Also, das ist total geil.
Das ist so grandios. Auch diese Trainingsmontage dann, die ist ja auch nicht so extrem lang, aber total stimmungsvoll, wenn man einfach nur so Arnold sieht, wie er ganz langsam das Schwert so schwingt.
Ja, ja.
Und dann malen sie sich an. Ach, das ist so geil.
Da, wie gesagt, da werden halt auch wieder die Muskeln.
Körperkult.
Ja, absolut. Obwohl, das muss ich ja auch sagen, hier die Sandal Bergmann, die Valeria spielt, auch die. Vor allem, da habe ich auch gelesen, die war wohl so groß, dass sie keine richtige Stuntfrau für sie gefunden haben. Deswegen sie halt mehr oder weniger verpflichtet war, wirklich gefühlt die Hälfte von dem Scheiß selber machen zu müssen.
Da habe ich auch was dazu gelesen, dass der Film wurde ja zu 100% irgendwie in Spanien gedreht. Und das haben sie ja auch aus dem Grund gemacht, damit Arnold seine Stunts auch selber machen darf.
Ja.
In Hollywood hätte das nämlich nicht gedurft und die haben ihn ja auch ewig trainiert, auch in irgendeiner bestimmten Schwertkunsttechnik und da hat er jetzt irgendwie 90% alles selber gemacht. Das ist auch ganz nett.
Also das, wie gesagt, ich finde, man merkt diesem Film einfach so dieses Rohr, dieses Martialische an und das ist für mich so, das ist glaube ich auch so ein bisschen der Grund, warum ich irgendwann dann tatsächlich auch doch so auf diesen Game of Thrones Hype aufgestiegen bin, weil es halt greifbare Fantasy ist, die zwar immer noch als Fantasy abgrenzbar ist, aber wo du ja durchaus auch sagen kannst, ja okay, kann halt irgendwann auch genau so mal passiert sein. Ich meine, George R. Martin hat es ja auch viel auf diesen ganzen Rosenkriegen in England und so basiert. So, also da findet man ja noch mehr die ganzen geschichtlichen Verzweigungen, die er hier einfach dann umgeschrieben hat. Aber so bei Conan, so, ich liebe, dass dieser Film einfach genauso diesen Mix, diese Balance einfach gut hält und gleichzeitig halt optisch so toll aussieht auch. Und für alle Avatar Herr der Elemente Fans da draußen kommt ja dann irgendwann noch der Zauberer mit dazu, zu diesem Team, gespielt von dem Schauspieler, der nur unter seinem Künstlernamen Marco bekannt ist. Und der spricht zumindest im Original in den ersten beiden Staffeln von Avatar Herr der Elemente Onkel Iroh aus der Feuernation. Und gut, ich sehe schon, du hast Avatar nicht gesehen, aber alle da draußen jetzt Avatar gesehen. Na, Onkel Iroh ist eine der besten Figuren in der ganzen Serie und hier habt ihr quasi schon seine Vorläufe.
Und das ist dann auch der Erzähler des Films, ne?
Genau, genau. Mhm. Ja. Das, also Conan der Barbar. Wirklich, wirklich toll und ich werde auch nicht müde, mir den so ab und zu mal einfach wieder anzugucken.
Ja, ich frage mich manchmal, ob der vielleicht so mit 10, 15 Minuten weniger noch ein bisschen knackiger geworden wäre. Weil mit 130 Minuten ist schon lang.
Mhm. Ja, das stimmt.
Aber ich mag den natürlich auch total gerne, aber als ich mir den gestern, als Vorbereitung für den Podcast natürlich, nochmal angeschaut habe, habe ich mir auch gedacht, ja, so 10, 15 Minuten vielleicht raus, dann ist das nochmal ein größerer Kracher.
Gebe ich dir absolut recht. So, es gibt so ein paar Sequenzen, diese ganze, wenn Conan da gekreuzigt wird und dann erst wieder aufgepäppelt werden muss, dann wird er erstmal noch so angemalt, damit die Geister ihn dann finden und wieder beleben. Und dann stellen sie sich ja erstmal noch im Kampf da an diesem komischen Feld da, wo ich immer dran denken muss, irgendwie so, okay, daran hat Predator sich also orientiert, als es um die große Schlacht ging, weil dann bauen sie ja dann auch da so ganze Fallen auf, um gegen Tulsa Dooms Leute vorzugehen und so. Aber das sind dann wieder so die Action-Nummern, wo ich sage, ja, die braucht dieser Film halt auch irgendwo, ne? Weil ansonsten könnte man fast sagen, so ist dieser Film actionärmer, als ich es irgendwie gedacht hätte.
Definitiv.
So, also da wird ja wirklich sehr, sehr ruhig bestimmte Szenen aufgebaut. Dieser Überfall auf diesen Schlangenturm ist ja wirklich sehr lang inszeniert.
Das ist schon fast so eine Heißszene einfach, ne?
Und aber trotzdem auch so mit diesen ganzen Ekelsequenzen, wenn du da diesen Blick in die Küche hast, wo da diese aufgeschnittenen Menschenkörper sind und diese komische Suppe, die da dann verteilt wird, wo dann so die Hände noch drin rumschwimmen. Also sie kosten das in diesen kleinen, großen Momenten einfach so gut aus und auch das Set-Design, das ist
grandios.
Ist einfach irgendwie Fantasy und absolut fantastisch und toller Film und ich liebe dieses Abschlussbild.
Oh, das ist so super.
Ein alter Conan mit Bart und mit so einem Lanzenschwert sitzt auf seinem Thron, nur so von Nebel umwadert und guckt grimmig in die Kamera und dann läuft so der Text irgendwie vorbei, so nach dem Motto, ja, und Conan wurde noch König und erlebte noch zahlreiche Abenteuer.
Vor allem, da ist dann, weil es nichts mehr zu tun gab, schlug er sich selbst zum König.
Und wo ich mir mal dachte, so, okay, dieses letzte Bild müsste auch nochmal ein Film sein.
Ja.
Und es gab ja jetzt immer mal auch wieder Gerüchte, dass Arnie nochmal für einen dritten Conan-Film zurückkehrt. Irgendwie King Conan und The Legend of Conan und was da nicht alles irgendwie für Arbeitstitel gab, wo es ja dann auch hieß, das soll um den alten Conan gehen, einfach weil Arnie wird ja auch nicht jünger.
Ja.
Aber das Projekt wurde auch irgendwie fallen gelassen, hieß dann irgendwie, ja, vielleicht machen wir dann eine Serie oder so, aber ja.
Ja, langsam wird es ein bisschen knapp, würde ich sagen. Ne? Also wenn sie wirklich nochmal King Conan machen wollen mit Arnold, der noch halbwegs laufen kann, dann vielleicht so in den nächsten Jahren irgendwie.
Ja gut, wenn Harrison Ford noch einmal Indiana Jones machen kann, dann
aber danach ist ja für Harrison Ford auch Schluss.
Ist aber auch, glaube ich, besser.
Ja, ja, das also kann man sich, glaube ich, nicht mehr angucken.
Das ist Conan der Barbar von 1982. Dann gab es, wir haben es schon kurz erwähnt, 1984 noch Conan the Destroyer oder Conan der Zerstörer.
Ja.
So, wie gesagt, das ist halt netter Trash.
Ja.
Kann man sich angucken, ist jetzt nicht mehr so geil, ist auch John Milius nicht mehr mit dabei. Nee. Ich glaube, irgendwie Richard Fleischer, ja, genau, oder irgendwie so. Das ist halt dann, da hat man sich dann offensichtlich gesagt, okay, wir machen noch mehr Fantasy-Scheiß mit rein. Da schleppt er dann, da ist ja dann auch Grace Jones als so, ich weiß nicht mal, was sie sein soll, aber sie hat ja so ein Schwanz dann auch irgendwie so, so, das ist irgendwie so.
Ein Fabelwesen.
Ja, irgendwie so ein sie ist aber sonst ist sie Grace Jones, aber man hat ihr einfach an ihr Kostüm dann noch so einen Schwanz dran gehängt und gesagt so, du bist jetzt Katzenwesen, Grace Jones. Und wen ich da ganz furchtbar fand, war, sie schleppt noch da irgend so eine Prinzessin die ganze Zeit mit rum oder irgendwie irgend so ein junges Mädchen.
Ist da nicht auch so ein nerviger Sidekick
bei? Ja. Also dieser Film macht dann letztendlich alles falsch, was der erste richtig, weil im ersten diese hier Conans große Liebe und sein bester Freund, den er bei dieser Hexe da auch rettet, die haben auch als Charaktere irgendwo gut funktioniert, die haben ihn ja auch dann irgendwo noch gut unterstützt und so. Aber in diesem Conan 2, also diese Figuren funktionieren halt alle nicht. Es hat trotzdem, finde ich, immer noch ein paar schöne Schauwerte, aber sie gehen halt zu sehr all in, was Fantasy angeht.
Man merkt so, dass die sich wahrscheinlich gedacht haben, so, wir geben dem Publikum jetzt mal all das, was sie vielleicht schon ursprünglich von Conan erwartet haben, aber mal 10.
Ja.
Und es ist halt, es ist nett, aber es ist auch irgendwie anstrengend, sich das anzuschauen, aber kann man noch gucken, würde ich sagen.
Ja, also wenn man die Conan, so Arnie als Conan mag, dann guckt man sich den an, dann guckt man sich auch noch Red Sonja an.
Genau.
Red Sonja ist ja auch so ein Charakter, auch von Robert E. Howard, da dann gespielt von Brigitte Nielsen. Das Lustige ist ja, dass Arnie da zwar auch mitspielt, aber ja eigentlich nicht mehr als Conan.
Nee.
Also es war ursprünglich irgendwie angedacht, aber dann ging es irgendwie doch nicht und es spielt ja irgend so ein Lord Hasse nicht gesehen. Ja. Aber was ich lustig finde, hier spielt ja auch diese Sandal Bergmann wieder mit. Die spielt diese böse Königin. Bei Conan spielt sie sein Love Interest, hier ist sie jetzt quasi die Schurkin und hat da offensichtlich.
Aber der ist nix.
Spaß. Nee, vor allen Dingen, aber da bin ich ja immer wieder fasziniert. Es hieß ja mal vor Ewigkeiten, dass Robert Rodriguez, glaube ich, auch irgendwie so ein Red Sonja Remake machen will, das nochmal irgendwie neu auffahren will. Da gab es sogar auch so ein erstes Teaser-Bild oder irgendwie sowas. Ich meine, selbst die Marvel Comics sind ja irgendwann auf diese ganze Red Sonja Geschichte aufgesprungen, haben da ja auch Comics zu veröffentlicht. Aber ich glaube, das Projekt ist auch wieder irgendwie komplett im Sand verlaufen.
Habe ich auch nichts mehr drüber gehört. Aber Robert Rodriguez macht ja irgendwie 50 andere Sachen, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, keine Ahnung. Der ist so ein bisschen wie Guillermo del Toro. Ich kündige 1000 Sachen an und guck mal, wenn ich dann wenigstens irgendwie 2
mal gucken,
davon mache.
Ne? Wofür ich Geld kriege. Ja.
Ja, und das ist tatsächlich die Geschichte von Arnie als Conan.
Ja.
Gab dann tatsächlich ja noch Pläne, eigentlich einen dritten Conan-Film zu machen. Ich glaube, der hieß, wäre dann als Conan the Conqueror, also Conan der Eroberer, irgendwie gelaufen. Da war Arnie wohl aber schon mit Predator beschäftigt und hatte wohl irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock. Und das finde ich halt so lustig, weil den Film habe ich, glaube ich, erst letztes Jahr das erste Mal gesehen. Dann kam ja Kull the Conqueror in die Kinos mit Kevin Sorbo in der Hauptrolle. Für alle, die ihn vielleicht nicht kennen, hat Herkules gespielt. In dieser
grandiosen Serie,
die ich als Kind wahnsinnig gerne geguckt habe. Zusammen mit Xena Warrior Princess, Lucy Lawless. Großartig. Also, was die 90er manchmal für einen Scheiß rausgeholt haben. Ne? Also
hast du das eigentlich schon mal wieder versucht zu gucken? Mal einfach so eine Folge?
Nee, ich würde es gerne mal wieder irgendwie machen.
Das musst du mal und ein Video rüber machen. Dann hast du noch mal so Folgen darüber geguckt. Ich glaube, das ist eine absolute Katastrophe.
Ich glaube wahrscheinlich auch. Also ich glaube, wenn ich es jetzt gucken würde, dann würde ich mir auch in den Kopf fassen. Aber damals, ich fand es absolut.
Ja.
Also Xena habe ich sogar fast noch lieber geguckt.
Ja, das glaube ich.
Das war gut, war natürlich für einen kleinen Jungen auch ein bisschen optisch anreizender als Kevin Sorbo als Herkules. Aber auch da gab es, glaube ich, auch sogar Crossover-Episoden, so wo Herkules auf Xena getroffen ist.
Ja, genau.
So. Ja, und Kevin Sorbo hat halt diesen Kal gespielt. Und das Lustige ist, das Drehbuch dazu ist halt einfach die Umänderung zu dem, was sie eigentlich für diesen dritten Conan-Film haben wollten. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, okay, dieser Kal the Conqueror, den gibt es ja auch bei Robert E. Howard, das ist ja auch irgend so ein Prinz von Atlantis oder irgend so ein Krieger von Atlantis, irgend so ein Scheiß und so. Aber der Film ist auch nicht zu gebrauchen. Also nee. Ich habe den einmal gesehen und auch gedacht so, ja, nee, nette Idee, aber...
Ja, also es geht auch eher so ein bisschen in den Billo-Bereich rein. Hat ein paar nette Sets, wie ich finde. Wenn man so ein bisschen das 80er-Jahre-Handgemachte mag, genau, dann ist das schon was, aber im Prinzip.
Ja. Und dann, das wusste ich gar nicht, bevor du mich heute früh eigentlich nicht drauf gebracht hast, gibt es tatsächlich noch eine, auch aus den 90er-Jahren, eine Conan-Serie mit Ralf Möller. Und ich meine, Ralf Möller und Arnie sind ja auch Best Buddies irgendwie so. Da passt es ja irgendwie, dass Ralf Möller dann auch Conan gespielt hat. Conan der Abenteurer. Ist auch irgendwie nach einer Season abgesetzt. Ich glaube, 22 Folgen, yeah. Aber immerhin 22 Folgen. Ja. Und wir haben uns heute nur mal so ein Trailer-Dingens angeguckt. Und ja, ich musste sofort halt wieder an Herkules und Xena denken, weil es spielt halt genau in diese Schiene irgendwie mit rein. So, ne? Und ja, also nie gesehen, aber wir erwähnen es der Vollständigkeit halber hier.
Wahrscheinlich ist das auch eine kleine Kultserie einfach irgendwie. Keine Ahnung, so unter
Hardcore-Conan-Fans?
Ja, so. Oder
vielleicht, Hardcore, keine Ahnung.
Hardcore-Muskelfans irgendwie.
Ja. Ich weiß nicht, ja, passt so. Aber wenn man so die Bilder sieht, so...
Ja, schwierig.
Ist, naja, gut. So, und dann haben wir noch einen Muskelmann, nämlich Jason Momoa,
boah,
der 2011, glaube ich, in Conan mitgespielt hat, nämlich als Conan. Die Neuinterpretation dieses Ganzen von Markus Nispel.
Boah.
Der tolle Mann, der auch schon, was hat er, Texas Chainsaw Massacre, dieses 2004er
genau, Remake. Von Michael Bay da, ne?
Genau, der, wo Michael Bay ja diese ganzen dann...
Freitag der 13.
Den fand ich sogar halbwegs unterhaltsam noch.
Ich finde den, seinen Texas Chainsaw Massacre total super.
Echt? Den habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ja, also Freitag der 13. Aber Texas Chainsaw Massacre ist voll das Terrorbrett.
Na, aber das Einzige, was ich von Nispel noch kannte, was ich nicht mochte, war dieses Pathfinder.
Boah, den habe ich am Wochenende das erste Mal gesehen. Der geht ja auch so ein bisschen in die Richtung wie den Conan mit
Carl Urban, ne?
Genau, in der Hauptrolle, ja, als Ghost.
Ja.
Boah, ist das ein Scheiß.
Ja, ja.
Echt übel.
Ist es dann nicht auch irgendwie prähistorische Menschen?
Irgendwie
so ein Scheiß.
Irgendwie so ein Scheiß. Der ist jetzt auf jeden Fall auch im Abo bei Disney Plus.
Ah, okay.
Ja, genau. Wenn er den gucken wollt, aber echt übel.
Ja, echt übel. Und der hat halt Conan gemacht. Da geht es dann, glaube ich, irgendwie um irgend so eine Totenmaske, die gesucht werden muss und so. Und der Film ist auch richtig, richtig...
Der ist voll Schrott. Also der ist voll Schrott.
Der ist wirklich... Das ist so schade, weil... Ich sag's mal so, also Jason Momoa... Wenn man dem, glaube ich, ein gutes Conan-Skript geben würde, der würde schon für mich persönlich gut in diese Rolle irgendwo reinpassen.
Ja.
Aber dieser 2011er-Film ist halt einfach nur...
Gemetzel.
Also das ist, ja, genau. So, da ist halt wirklich so dieses... Okay, das, was wir eben noch gesagt haben, dass der Original-Conan sich da halt eigentlich ja fast schon zurücknimmt, sagt man hier jetzt, okay... kämpft gegen so viele CGI-Viecher und CGI-Wesen und Menschen und hast du nicht gesehen, wie nur geht.
Ja, mit CGI-Blut ohne Ende, was immer scheiße aussieht.
Ja, ja.
Aber boah, der ist echt schlimm.
Ja, und damit sind wir, glaube ich, erstmal durch, was Conan angeht. Weil
außer wir müssen noch die Musik erwähnen.
Ach so, ja,
ja,
klar.
Von Basil... Poledouris?
Ja, irgendwie sowas.
Die ist natürlich absolut ikonisch für den ersten Conan-Film und auch ganz, ganz wichtig, weil, wie Sebastian schon gesagt hat, es wird ja relativ wenig in dem Film gesprochen und diese Musik erfüllt dann oftmals diese Räume, in denen nicht gesprochen wird und erzählt so eine eigene Geschichte und die ist absolut grandios.
Hm, ja, das stimmt. Also, das ist aber auch wichtig bei so einem Film, wo du halt nicht so viel Dialog hast oder Monolog oder überhaupt irgendwie gesprochenes Wort, ja, dass du das dann halt musikalisch und natürlich durch die Bilder irgendwie gut überträgst.
Ja,
ja, Conan der Barbar. Ich, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme. Ich gucke den wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Und das ist auch so ein Ding, wo ich so, seitdem ich den gesehen habe, mir denke so, ich habe seitdem nicht mehr viele solcher Filme gesehen, wo ich jetzt mir sagen würde, okay, das ist jetzt coole Fantasy, so ein bisschen mit Schwert und hast du nicht gesehen, weil...
Also ich könnte dir da eine Empfehlung geben, kennst du wahrscheinlich, vielleicht magst du den auch nicht, ich finde den auch irgendwie total toll, ist der 13. Krieger mit Antonio Banderas.
Ach so, ja doch, ja, ja, der ist auch gut. Welcher Film für mich Conan damals so ein bisschen abgelöst hat, den ich auch nach wie vor absolut liebe, ist Excalibur.
Ja,
von John Boorman. Mhm. Das ist auch so ein richtiges Brett von einem Film, der wirklich die komplette König Arthur-Saga von Geburt bis Tod wirklich einmal komplett durchläuft und aber auch sehr, sehr bildgewaltig, sehr, sehr blutig, also wenn und auch schön vermischt, so auch mit diesen Fantasy-Sachen und wir suchen jetzt den Heiligen Gral und die Ritter der Tafelrunde und da spielt Patrick Stewart auch mit als Sir Galahad oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er da, glaube ich, auch irgendwie einer der Ritter der Tafelrunde. Das war für mich so der zweite große Fantasy-Film und um den Bogen wieder zu meiner sexuellen Erfahrung durch Filme zu bringen. Der erste Film, wo ich mir gedacht habe, sowas geht, weil wenn du siehst, diesen König Uhtred am Anfang von Excalibur, wie er Sex mit einer Frau hat, weil er wurde von Merlin verwandelt, sodass er so aussieht wie der Ehemann, weil er halt eigentlich nur, geht es ihm nur darum, diese Frau zu besitzen. Mhm. Und in diesem magischen Zauber sieht er dann halt aus wie ihr Ehemann und bespringt sie dann in voller Rüstung.
Ui.
Ich gedacht habe so, okay, hast du hier unten so eine kleine Klappe, die du dann aufmachen kannst? hier fand ich es ja auch sehr faszinierend. Also,
ja.
Ja. Nee, aber Excalibur, den finde ich auch noch sehr, sehr cool. Und das passt jetzt überhaupt, ich habe jetzt, glaube ich, vergessen, wieder. Es gibt diesen einen mit, ich sag immer Jim Katzwiesel hier, der Jesus gespielt hat bei
Outlander.
Danke, ja, Outlander. Mhm. Den mag ich für diesen Trash-Faktor so, weil da spielt er einen Außerirdischen, der auf der Erde zur Zeit der Wikinger landet und aus seinem Frachtraum bricht halt so ein außerirdisches Übermonster aus und er kommt dann halt, muss es halt irgendwie wieder einfangen, kommt dann auf so ein Wikingerdorf und kämpft dann gemeinsam mit den Wikingern und den Mitteln der damaligen Zeit halt gegen dieses Monster. Und ich habe den bis jetzt erst so ein, zwei Mal gesehen, aber
der macht Spaß.
Der macht wirklich sehr, sehr viel Spaß im Outlander, ja.
Mhm.
Nicht zu verwechseln mit dieser komischen, romantischen
Fantasy-Serie,
die heißt auch Outlander. Da geht es ja dann aber irgendwie um die ganzen Schotten oder so.
Mhm.
Outlander, dieser Film, den mochte ich auch sehr, sehr gerne.
Gibt es irgendwie zu wenig sowas, ne? Diese Verbindung
von... Ja, finde ich auch. So ist ein bisschen schade so. Das ist, aber wahrscheinlich ist es auch einfach so ein bisschen so ein Genre, was jetzt nicht so den großen...
Northman hatte das so ein bisschen.
Northman lebt absolut auch so ein bisschen in dieser Welt von so einem Conan. Da muss ich auch irgendwie sofort immer dran denken, so... das passt da auch wahnsinnig gut rein, auch weil der Film ja auch sehr schön eigentlich diese ganzen... So ein paar fantastische Elemente so mit reinbringt. So, genau, ja, Northman passt auf jeden Fall auch noch gut rein, aber ja, ansonsten ist so ein bisschen mau, was sowas angeht.
Ja, also wirklich dieses Schroffe in Verbindung mit den Fantasy-Elementen, das ist so ein bisschen. Ja.
Ja, gut. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch. Heute haben wir mal einen schönen großen Bogen geschlossen von Elvis über Card Counter bis hin jetzt zu Conan.
Die drei großen Männer.
Die drei großen Männer.
Und drei vollkommen verschiedene Männlichkeitsbilder.
Ja, genau. Ja, absolut.
Ja.
Und damit sind wir, glaube ich, jetzt wirklich durch. Pascal, es war mir ein Fest heute.
Mir auch.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir über Conan zu sprechen und über alles andere auch. Ich erwarte demnächst wieder ein paar neue Filme. Ich muss jetzt noch, was habe ich? Katzenmensch muss ich noch gucken.
Von den Porsche Raider.
Genau, den werde ich jetzt dann wahrscheinlich am Wochenende schauen.
Mhm.
Und unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die sich unser Gelaber hier Woche für Woche immer wieder anhören und die sich auch freuen, dieses Gelaber hören zu dürfen, weil uns freut es über wahnsinnig sehr, auch von euch einfach irgendwie das Feedback zu bekommen, sei es über die Bewertungen bei Spotify, Apple Podcast App oder halt einfach per Mail an leinwandliebertfilmstarts.de, sind wir immer sehr, sehr glücklich, sehr, sehr happy drüber. Dann macht uns das irgendwie auch immer noch ein bisschen doppelt viel Spaß. Und ich weiß, dass viele von euch auch diese Klassiker folgen, die wir hier dann immer so machen, wenn wir nicht wissen, über was wir im Kino gerade reden sollen, dass ihr die auch immer sehr, sehr mögt. Und macht ja auch immer Spaß, mal so wieder so ein bisschen so diese alten Sachen aufleben zu lassen.
Das stimmt.
Jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, nächste Woche wird es dann mal wieder ein bisschen mainstreamiger. Da reden wir dann über Thor 4. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir sehen ihn natürlich jetzt schon ein bisschen vorab in der Pressevorführung und mal gucken. Meine größte Angst ist immer noch, dass sie Christian Bale als Schurken wieder komplett irgendwie in die Tonne hauen, aber ich lese jetzt schon häufiger das beste Marvel-Schurke aller Zeiten. So, ich hoffe es wirklich sehr. Ja, genau. bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Reden wir dann nächste Woche ausführlich drüber. Und ja, bis dahin geht fleißig ins Kino, guckt Elvis, guckt Card Counter, gibt es bei Amazon Prime oder guckt halt Kronen der Barbar. Das ist immer noch ein toller Film. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.